Ihr Lieben, dieses Gleichnis, was Lilly gerade gelesen hat, das ist vermutlich uns allen bekannt, oder? Ich sehe breites Nicken. Geht es euch auch so? Das ist manchmal gar nicht so einfach mit diesen bekannten Texten. Da schweifen dann die Gedanken beim Vorlesen, Lesen, Hören doch schneller mal ab. Weil man den Text ja kennt. Weil man weiß, wohin der Hase läuft. Oder auch, weil reflexartig wir das rekapitulieren, was wir schon einmal zu diesem Text gedacht haben. Es ist gar nicht so einfach, dass so ein bekannter Text einen Weg zu unserem Herzen findet. Ist euch schon mal aufgefallen, dass dieser Text eigentlich voller Überraschungen steckt? Also vielleicht nicht für uns, die wir ihn kennen, aber für die, die ihn das erste Mal gehört haben. Ich versuche es mal ein bisschen konkreter zu machen. Die erste große Überraschung ist doch die, dass der Vater das Erbe austeilt. Denn damals, zur Zeit Jesu, war das ein absolutes No-Go, ein Riesenaffront, wenn ein Sohn seinen lebendigen Vater gefragt hat, teil mir jetzt das Erbe, zahl mich jetzt aus. Denn mit dieser Bitte hat man den Vater für tot erklärt. Und das öffentlich, vor der Familie und auch vor der Dorfgemeinschaft. Das heißt, allen war nun klar, zwischen Vater und Sohn gibt es nicht eine Missstimmung, nicht nur eine Spannung, sondern hier passiert eines, die Beziehung wird radikal abgebrochen. Für den Vater eine Riesenklatsche ins Gesicht, eine Schande. Aber er gibt seinem Sohn dieses Erbe. Und er riskiert damit, dass andere so ein bisschen über den Tisch und sagen, das ist ja ein Weichei, dieser Typ. Kann der seinem Lümmel nicht mal den Hosenboden stramm ziehen? Will der alles mit sich machen lassen? Der Sohn zieht nun weg. Er tilgt den Vater aus seinem Leben. Und zwar ganz und gar. Und erst Jahre später, manchmal vergeht ganz, ganz viel Zeit, bevor unser Herz aus so einen bitteren Entschluss gefasst hat, wieder weich wird und andere Dinge zulassen kann. Viele Jahre später, als ihm das Wasser bis zum Halse stand, da erinnert er sich an seinen Vater. Ach ja, richtig, den Vater hat er ja für tot erklärt. Aber vielleicht könnte dieser als Arbeitgeber ihm in seiner Not noch behilflich sein. Und er entscheidet sich zurückzukehren. Sicherlich kein einfacher Entschluss. Jetzt kommt die nächste Überraschung. Als der Vater ihn von Ferne sah. Das heißt, der Vater hat wohl gewartet. Und wenn man sich nicht vorstellt, dass es ein 2-Wochen-Urlaub war, sondern Jahre vielleicht ins Land gegangen sind, dann kann man das ein bisschen ermessen, was das bedeutet. Der Vater wusste nicht, wo sein Sohn war. Er wusste nicht, wie es ihm erging. Er wusste nicht, ob er jemals zurückkehren würde. Aber er wartet und wartet und wartet und wartet. Verliert nicht irgendwann die Geduld und sagt, okay, ist halt so. Als er ihn von Ferne sah, nächste Überraschung, stellt er sich nicht mit verschränkten Armen den Türrahmen. Na komm du mir mal nach Hause, Bürschchen. Wir haben noch ein kräftiges Hühnchen miteinander zu rupfen. Nein, der rennt los, der alte Mann rennt los, seinem Sohn entgegen und nimmt diesen abgemagerten, nach Schweine stinkenden Sohn in den Arm. Und zwar vor den Augen der Familie und der Dorfgemeinschaft. Und die stehen da und denken, dieses Weichei, der hat ja in seinem Haus gar nicht die Hosen an, oder? Was der alles mit sich machen lässt. Und damit ist immer noch nicht genug. Der Vater setzt diesen heruntergekommenen Sohn wieder vollgültig als seinen Sohn ein. Und zwar bedingungslos. Ohne Wenn und Aber. Ohne Probezeit. Nicht? Also wenn du die nächsten 10 Jahre tapfer bei mir bleibst und auch richtig gut für das Anwesen sorgst und in der Familie keine Scherereien machst, dann bedingungslos ohne Probezeit. Nur eins war für den Vater ausschlaggebend. Er war tot, aber er ist wieder lebendig geworden. Er war verloren, aber er ist gefunden worden. Und dann gibt es da ja noch diesen älteren Sohn. Nächste Überraschung. Damals war es absolut unhöflich, wenn ein Gastgeber bei einem Fest von der Tafel aufsteht und sie verlässt. Das hat niemand gemacht in einer Gastkultur. Aber der Vater macht das. Der kehrt sich nicht darum. Der geht raus, weil er seinem älteren Sohn dort begegnen will, wo der sich aufhielt, nämlich vor dem Haus, mit dem Herzen voller Vorwürfe und Bitterkeit, gebadet in Selbstmitleid. Dorthin geht der Vater. Und wieder schütteln alle den Kopf über ihn und sagen, jetzt ist er voll durchgeknallt. Jetzt vergisst er auch noch die guten Sitten. Diesen älteren Sohn bittet, ja fleht der Vater fast an. Alles, was ich habe, gehört dir doch. Du musst mir nichts beweisen. Du musst dir nichts verdienen. Aber jetzt komm doch und lass uns feiern. Dein Bruder lebt. Geschichte ist offen. Jesus erzählt dieses Gleichnis, weil er in dem Wesen, in der Person des Vaters uns Gott nahe bringen will. Gottes Herz, Gottes Wesen. Und bei diesen beiden Söhnen fällt auf, beide lebten ja lange in dem Haus, der Ältere sogar noch länger, und trotzdem kannten sie den Vater nicht wirklich. Der Jüngere dachte sich, mein Vater, der redet mir immer in alles hier rein. Ich habe nur eine Chance, endlich mal ich selbst zu sein, wenn ich hier radikal ausbreche. Und der Ältere dachte sich, also ehrlich, ich habe nur eine Chance, wenn ich ein guter Sohn bin, wenn ich meinem Vater beweise, dass ich besser bin als mein Bruder, dann wird er mich bestimmt anerkennen. Die Tragik bei den beiden Söhnen war, ihr eigenes Vaterbild versperrte ihnen den Weg zum Herzen ihres Vaters. Ihr eigenes Vaterbild. In dieser Geschichte sind beide vor eine Entscheidung gestellt. Entweder weiter zu verteidigen, was sie ja eh wussten, wie ihr Vater ist, ihr Vaterbild. Oder sich einzulassen, diesen Vater neu zu begegnen, ihn neu kennenzulernen, vielleicht ihn erstmals von einer ganz anderen Seite zu sehen. Ihr Lieben, diesen Gedanken möchte ich noch ein bisschen nachgehen, aber ich möchte euch jetzt einen Text vorlesen, mit dem ich weiterarbeiten möchte mit euch. Der steht im Alten Testament, im Buch des Propheten Micha. Und man könnte diese Überschrift drüber setzen, über diesen Text und auch über das, was ich mit euch teilen will. Gottes unbegreifliche Gnade. Micha 7, die Verse 1 bis 7 und 18 bis 20. Micha schreibt, wehe mir, denn es geht mir wie denen, die Obst einsammeln, die bei der Weinernte Nachlese halten. Keine Traube gibt es mehr zu essen. Keine Frühfeige, nach der doch meine Seele verlangt. Der Getreue ist aus dem Land verschwunden und es ist kein Redlicher mehr unter den Menschen. Sie lauern alle auf Blut, jeder jagt seinen Bruder mit Netzen. Zum Bösen brauchen sie beide Hände, um es ja recht gut zu machen. Der Fürst fordert und dem Richter ist es um den Lohn zu tun. Der Große sagt, wie er es haben will, und danach drehen sie es. Der Beste von ihnen ist wie ein Dornstrauch. Der Redlichste schlimmer als eine Dornhecke. Doch der Tag, den deine Wächter schauten, deine Heimsuchung, sie ist gekommen. Da werden sie nicht ein- noch auswissen. Verlasst euch nicht auf den Nächsten, vertraut dem Verwandten nicht, bewahre die Pforte deines Mundes vor der, die in deinen Armen liegt. Denn der Sohn verachtet den Vater, die Tochter lehnt sich auf gegen die Mutter, die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Die Feinde des Menschen sind seine eigenen Hausgenossen. Ich aber will nach dem Herrn ausschauen, will harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt? der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat. Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirfst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres. Du wirst Jakob Treue erweisen und an Abraham Gnade üben, wie du unseren Vätern von den Tagen der Vorzeit her geschworen hast. Das ist schon zumindest am Anfang ein ziemlich unbequemer Text. Der Michael, der erstellt hier so etwas wie eine Herzensanalyse seines Volkes. Er schaut in das Herz seines Volkes. Und was er dort sieht, ist ziemlich katastrophal. Israel, das Volk Gottes, hat seinen Gott mehr und mehr an den Rand gedrängt. Sie haben ihr Leben gelebt. Sie haben nicht mehr nach seinem Willen gefragt, denn sie haben es empfunden, wie vielleicht dieser jüngere Sohn. Gott redet uns immer rein. Und so fingen sie an, sich immer mehr um sich selbst zu drehen. Ihr Lebensziel war, dass sie für sich das Optimum rausholen können. Da nimmt man es mit der Wahrheit nicht mehr ganz so genau. Da missbraucht man Beziehungen, um eigene Ziele zu erreichen. Da entfremdet man sich von Leuten. Da setzt man sich durch und gebraucht seine Ellenbogen. Micha beschreibt hier, die Werte, die diese Gesellschaft in Israel getragen haben, erodierten völlig. Er sagt, der Gerechte ist aus dem Land verschwunden. Und es ist kein Redlicher mehr unter den Menschen. Und selbst bis in die Verantwortungsebene der Gemeinschaft, der Orte, der Dörfer, bis hinein in die politische Ebene, Bestechung und Manipulation. Das könnte auch aus unseren heutigen Tagen so formuliert sein. Richter, die bestochen werden, mächtige Personen, die es drehen, wie sie es wollen, und alle lassen es ihnen zu. Der Beste unter ihnen ist wie ein Dornenstrauch und der Redlichste schlimmer als eine Dornenhecke. Ich glaube, niemand von uns möchte gern in einen Dornenstrauch hineinfallen oder Dornen umarmen. Aber diese Worte machen etwas deutlich, was passiert ist. Und das Tragischste daran, in Israel schien sich niemand daran zu stören. Niemand fand diese Entwicklung schlimm. Vielleicht mit Ausnahme so ein paar Propheten, die haben ja immer genervt, aber die wurden recht schnell mundtot gemacht. Was steht da für eine Haltung dahinter? Was passiert? Ihr kennt wahrscheinlich alle dieses Beispiel von dem Frosch im Wasserglas, ne? Wunderbar. Brauchst du nicht mehr erzählen? Doch, ich sag's nochmal. Also, wenn du einen Frosch in ein Glas mit heißem Wasser setzen möchtest, warum, ist jetzt egal. Wenn du das möchtest, wird dieser Frosch, sobald er auch nur in die Nähe des Wasserdampfs kommt, springen. Also, sobald er irgendwas hat, wo er abspringen kann. Der Frosch weiß, heißes Wasser, das ist sein Ende. Da endet er als gekochter Froschschenkel. Wenn du aber jetzt einen Frosch in so lauwarmes Wasser setzt und du drehst die Temperatur so ganz bisschen schrittweise immer höher, da wird der Frosch nicht springen. Der hat keine Notwendigkeit, daraus zu hüpfen. Er wird vielleicht denken, okay, wieder 0,5 Grad mehr. Aber ehrlich, ist ja nicht viel, ist ja nicht viel. Ist auch ganz kuschelig. Nicht so kalt wie sonst. Das Dumme nur, der Frosch weiß nicht genau, wann sein Kreislauf kollabiert. Das passiert dann plötzlich und damit ist Ende im Gelände. Ihr Lieben, dieses Letzte traf auf Israel zu. Sie haben Böses nicht mehr Böses genannt. Sie haben es toleriert. Sie haben sich dann daran gewöhnt. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man es für ganz legitim hält, dass man sich so verhält, wie man es tut. Ein Volk versinkt im Chaos. Ihr Lieben, die Entfremdung von Gott, die wird uns selten erwischen wie heißes Wasser, das uns verbrennen würde. Die kommt immer schleichend, sodass wir uns daran gewöhnen. Und denken, nö, ist alles noch im grünen Bereich. Alles noch gut. Ach komm, Fehler hat doch jeder. Alles nicht schlimm. Was in meinem Herzen ist, oh, das ist ja nicht schlimmer als bei anderen. Und warum sollte ich mit Gott irgendwelche Dinge bereinigen? Warum? Er ist doch gnädig. Entfremdung von Gott geschieht immer schleichend. Das ist übrigens heute eben nicht anders als damals bei diesem Volk Israel. Wenn man der Sünde Raum gibt, wird sie mehr Raum fordern und am Ende sorgt sie für Chaos. Mitten in dieser Herzensanalyse von Michael steht ein bemerkenswerter Satz. Da redet nicht mehr Micha, sondern Gott. Und Gott sagt, der Tag, den deine Wächter schauten, deine Heimsuchung, sie ist gekommen. Da werden sie nicht aus noch ein wissen. Was meint Gott hier? Er sagt, das Chaos, das er jetzt alle erlebt, ist bereits Teil meines Gerichtes. Gericht? Oh, da konnten die Israeliten laut lachen, also nicht mit uns. Ne? Das Nordreich, ja, die sind schon weg. Aber bei uns, wir leben im Südreich, da gibt es Jerusalem, die Stadt Gottes, da gibt es den Tempel, das Haus Gottes. Gott wird niemals riskieren, dass hier irgendeine Katastrophe passiert. Wir sind nirgendwo sicher als hier. Das hat schon etwas Tragisches, wenn nicht sogar Groteskes. Während Israel sich so absolut sicher wähnte, war Gottes Gericht längst da. Sie merkten es nur nicht, weil Gott sie einfach ihren Entscheidungen weiter folgen ließ. Gott ließ sie ihre Wege gehen, so wie sie es wollten. Gott hinderte nicht mehr, dass sie sich noch weiter von ihm entfremdeten. Und was sie jetzt als Freiheit empfanden, war gar nichts anderes als ein von Gott zugelassenes Chaos, eben Gericht. Ihr Lieben, ich weiß, über Gericht zu predigen, das ist immer gefährlich, zumal die Überschrift ja Gnade hieß. Aber das eine ohne das andere nicht zu kriegen. Also wir müssen Folgendes verstehen. Wenn Gott richtet, dann straft er nicht. Dann ist er auch nicht beleidigt und muss uns mal so zeigen, wo der Hammer hängt. Wenn Gott richtet, dann hat er nicht ein Herz voller Ablehnung. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Das Gericht Gottes ist sein lautestes Rufen. Schaut doch hin. Schaut euer Leben doch an. Seht doch hin, was passiert, wenn ihr euch von mir entfremdet. Seht doch hin, wenn ihr eure eigenen Wege geht. Seht doch hin, was passiert, wenn ihr die Quelle des Lebens verlasst und ihr grabt euch rissige Zisternen. Schaut hin und kehrt zu mir zurück. Ihr Lieben, im Kern sind alle Gerichte Gottes Gnade. Sein für uns ungewohntes, aber lautes Werben, weil er eine Hoffnung hat, vielleicht hören sie jetzt auf meine Stimme. Nun, bei dem, was ich gerade von Israel erzählt habe, kann es ja dem einen oder anderen so gehen, dass er sagt, das ist genau unsere Zeit. Das ist unsere Gesellschaft. Und ihr Lieben, das geht so schnell. Sagen, ja, unsere Zeit. Ja, die Gesellschaft. Habt ihr noch im Ohr, wie der ganze Text begonnen hat? Mit einer Klage von Micha. Weh mir. Denn ich bin Teil dieses Volkes. Ich kann mich gar nicht rausnehmen. Ich funktioniere, ich denke, ich lebe eigentlich ganz genauso wie Sie. Wer bin ich, dass ich Ihnen den Spiegel vorhalte? Ich muss schon selbst in den Spiegel schauen und das vor Gott tun. Und dann entdecke ich in mir dasselbe Chaos. Ich habe Menschen für meine Zwecke eingebunden. Ich habe Halbwahrheiten verbreitet, weil die mir dienlich waren. Ich habe anderen Wunden zugefügt. Ich habe über Menschen in einer bösen Weise geredet. Ich habe meinem Egoismus freien Raum gelassen. Mein Herz ist hart geworden. Und manchmal habe ich unschöne Gedanken, hasserfüllte Gedanken sogar. Gedanken, über die ich erschrecke. Ich bin nicht besser als dieses Volk. Ihr Lieben, die Herzensanalyse Gottes wird nicht bei der Gesellschaft um uns herum beginnen, sondern bei uns, bei dir und bei mir. Dass Gott uns anschaut. Und Gott möchte Licht in unser Herz hineinbringen, weil die Sünde im Dunkeln wächst und gedeiht. Gott will Licht anmachen in deinem Leben, in meinem Leben. Ich glaube, wenn wir da überlegen, wie gehen wir mit unseren Fehlern, mit unseren Macken, mit unseren Sünden, mit unserer Schuld um, dann fällt uns nicht als erstes ein, mach mal Licht an. Sondern eher das Gegenteil. Wir verbergen das in unseren Herzen, hinter den dicken Mauern um unser Herz, weil wir die Kontrolle darüber behalten wollen, weil wir nicht wollen, dass jemand sieht, wie es in mir wirklich aussieht. Aus Angst, meine heile Fassade könnte Risse bekommen. Aber wenn diese Dinge unter den Teppich kehren, werden sie anwachsen und irgendwann uns selbst im Griff haben. Wenn du heute vielleicht weißt und spürst, dass du mit dir etwas herumschleppst, eine Last, etwas Unvergebenes, eine Schuld, einen Vorwurf. Wenn du heute spürst und sagst, oh ja, das kostet mich so viel Energie, meine heile Fassade nach außen zu präsentieren, ich habe sie fast nicht mehr, diese Kraft. Wenn du es heute spürst, lädt Jesus dich heute ein. Sag, komm doch an mein Herz. Lass doch mein Licht deine Dunkelheiten erhellen. Und das Licht Jesu ist keine Neonleuchte. Das ist keine Bloßstellung. Das ist kein, ach, seht mal, er oder sie. Dieses Licht Jesu ist eine Liebe, die das Dunkle auslöscht. Aber mit dem Wissen, ich bin bei ihm angenommen. Er macht mich frei. Ja, Micha war Teil seines Volkes, aber es gab doch einen einzigen Punkt, worin er sich von Israel unterschied. Er sagt hier, ich aber will nach dem Herrn ausschauen. Ich will warten auf den Gott meines Heils, auf den Gott, der mich rettet. Und er sagt damit, meine Hoffnung, die gründet sich allein auf Gottes unfassbares Wesen, auf seine unbegreifliche Gnade, auf diese unverdiente Vergebung. Micha lebte 700 vor Christus. Er schaut noch in die Zukunft, nach vorne. Wir, die wir diesen Text lesen, schauen zurück. Was Micha in der Zukunft erwartete, hat sich in Jesus erfüllt. Jesus, der an das Kreuz gegangen ist und dort die Macht der Sünde zerbrochen hat. Jesus, der dort eine Vergebung geschenkt hat, die für alles reicht. Das, was gestern war, das, was heute ist und das, was morgen ist, ist eine völlige Vergebung. Und wir wissen darum. Die Frage ist nur, leben wir darin? Es gibt einen Weg, diese Vergebung zu empfangen. Und das heißt, ich muss aufschauen zu Jesus, hochschauen, weil er die einzige Hoffnung ist. Ich glaube, wir sind eher die manchmal sagen, wir gucken lieber herab auf andere. Das Hochschauen, da steht jemand über mir, ist eher schwierig. Aber das nennt die Bibel Glaube. Ich schaue hoch zu Jesus. Ich möchte die zwei vorletzten Verse nochmal lesen aus diesem Text. Vers 18 und 19. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat? Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Drei kurze Gedanken zum Schluss. Der erste: Gott hält an seinem Zorn nicht fest. Heißt, ja, Gott kann zornig sein. Gott lässt eben nicht alles, alle fünfe gerade sein und sagt nicht zu allem Ja und Amen. Aber sein Zorn richtet sich nicht gegen dich oder mich persönlich, sondern immer gegen die Sünde, die zerstören will, die uns von Gott entfremden will. Darum hat er ja Jesus geschenkt und Jesus trägt das Gericht. Wenn Gott an seinem Zorn nicht festhält, dann tu du es doch auch nicht. Ich glaube, wir, je nach Typ, neigen dazu, uns manchmal in unserem Zorn zu verlieren. Dieser ältere Sohn, der kam da nicht mehr raus. Der war so voller Bitterkeit über diesen Bruder und erst recht über den Vater. Wie kann der so sein? Und mir hat er nie ein Mastkalb geschlachtet. Der blieb lieber in seinem Zorn, als rauszutreten und zu sagen, okay, hier ist etwas Wunderbares geschehen, mein Bruder ist gerettet, ich will das mitfeiern. Zorn ist wie so eine Spirale, da kommt immer eins zum anderen und es zieht nach unten. Und es beginnt meist mit Vergleichen und mit Aufrechnen. Und wir werden blind für die Gnade. Der Clou an Gottes Gnade ist ja der, dass sie mir so gilt wie allen anderen auch. Da gibt es keinen Unterschied. Zweiter Gedanke. Micha sagt hier was Wunderbares. Gott hat Lust an der Gnade. Das heißt, Gott ringt sich die Gnade nicht ab. Gott drückt nicht ein Auge zu und sagt, ach komm, ist schon okay. Er hat Lust an der Gnade. Das heißt, Gott freut sich, wenn er dir vergeben kann. Darf ich dich mal fragen, ist das dein Bild von Gott? Gott freut sich, wenn er dir vergeben kann? Oder siehst du eher so einen skeptisch dreinblickenden Vater vor dir, der sagt, du musst aber gute Gründe haben, damit ich dir nochmal vergeben kann? So ist Gott nicht. Gott freut sich, wenn er dir vergeben kann. Der Vater im Gleichnis, der blieb eben nicht im Türrahmen stehen mit verschränkten Armen, der rannte dem Sohn entgegen. Und vielleicht geht es dir so, dass du seit langer Zeit schon kämpfst. Sagst, oh, ich weiß so viel, ich bin im Glauben eigentlich unterwegs, aber irgendwie in meinem Herzen, oh, ich weiß nicht, ob Gott mich so angenommen hat. Ich sehe immer meine Ecken und Kanten und ich kann es nicht glauben. Ich finde keinen Weg dazu. Wenn es dir so geht, was wäre denn, wenn Gott solch ein Vater wäre, der sich daran freut, dir zu vergeben? Dir. Heute und morgen und immer. Oder vielleicht hast du ja so ein Päckchen mit und denkst, oh, die Last drückt mich und wieder bin ich selber Fettnäpfchen und ach. Und dann hast du dieses Gefühl, boah, jetzt habe ich aber Gott enttäuscht. Jetzt kann ich ihn nicht mehr frei anschauen. Irgendwie steht was zwischen uns. Was wäre, wenn Gott tatsächlich ein Vater wäre, der sich freut, dir zu vergeben? Satan hat ein Ziel, er möchte uns gern Gottes Herz und Gottes Gnade so klein wie möglich machen. Das heißt, wenn eine Versuchung vor deiner Tür klopft, das kann ja mal passieren im Leben, dann wird er dir einflüstern und sagen, ey, alles nicht so schlimm. Du hast doch Vergebung. Gott ist gnädig. Und wenn du dieser Versuchung dann nachgibst, dann fängt er an lauter zu rufen und sagt, Vergebung für dich? Niemals, vergiss es. Du bist unten durch bei Gott. Gnädig ist er nicht zu dir, zu anderen schon. Satan möchte das große Herz Gottes klein machen in uns. Dass unsere Versagen, unsere Fehler, unsere Sünde so viel größer wird als Jesus. Aber das Evangelium ist andersrum. Es gibt keine Sünde, die Jesus nicht vergeben könnte. Also, wenn du mal wieder das Empfinden hast, dass Satan an deine Gedanken appelliert und sagt, oh, guck mal da, wo war denn da dein Gott? Dann kannst du ihm einfach sagen, ja, hier am Kreuz, da war er. Und da hat er mir alles vergeben. Und übrigens, da ist er nicht geblieben, er ist ja auferstanden. Und hat dich, Satan, damit besiegt, weil Gott gesagt hat, mein Sohn, alles korrekt, du hast es vollbracht. Ausrufezeichen dahinter. Und übrigens, er ist auch nicht nur auferstanden, er sitzt jetzt zu Rechten Gottes. Es gibt keine Anklage mehr, die du, Satan, vor Gott vorbringen könntest, die mich betrifft. Weil Jesus dasteht für mich. Jesus. Nicht, weil ich so toll bin, da hast du recht, aber Jesus. Gott hat Lust an der Gnade. Er freut sich, wenn er dir vergeben kann. Also ich glaube, das ist das eigentlich Revolutionäre an der Gnade. Wir denken vermutlich oft, ja, Gott vergibt mir auch. Das macht er so, weil er halt Gott ist. Aber eigentlich ist das ja total grottig von mir. Und Micha sagt, guck doch das Herz Gottes an. Er freut sich, wenn du zu ihm kommst. Er schickt dich nicht wieder weg. Er weiß, wie oft du ihm untreu gewesen bist. Er weiß alles über deine Gedanken. Und er umarmt dich trotzdem und sagt, wie schön, ich darf dir wieder vergeben. Oh, ich möchte euch bitten, dass ihr das in euer Herz fallen lasst. So richtig tief rein. Gott freut sich, wenn er dir vergeben kann. Und damit bin ich beim letzten und schon am Ende. Gott wirft die Sünden in die Tiefen des Meeres. Ist auch ein Bild, anders ausgedrückt. Was Gott vergeben hat, wird er nicht mehr hervorholen. Heute haben wir viel gehört, dass Gott so anders ist als wir. Wenn wir ehrlich sind, wir holen manchmal alte Dinge noch ganz gerne wieder hervor. Die eignen sich zur Wiederverwendung. Bei Gott nicht. Was er vergeben hat, ist in Ewigkeit vergessen. Kannst du dir das vorstellen? Es ist vergessen. Und darum hat er seinen Jüngern gesagt, wenn ihr füreinander betet, einander die Sünden bekennt, dann sprecht ihr einander Vergebung zu, damit ihr frei seid, damit ihr das fühlt, damit ihr das hört, damit euer Herz entlastet ist. So ist Gott. Der Micha ruft hier aus, wer ist ein Gott wie du? Das bedeutet sein Name übrigens auch. Die einzig logische Antwort darauf ist niemand. Wirklich niemand. Lasst uns ein paar Augenblicke